Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist eine unglaubliche Ehre für mich, hier stehen zu dürfen, mit euch das Wort zu teilen, das Gott mir für euch auch als Herz oder für uns aufs Herz gelegt hat. Und Dankeschön. Ich starte kurz mit einem Gebet. Jesus, ich danke dir für deine herrliche Gegenwart hier. Danke, dass du treu bist, auch wenn wir manchmal oder so oft untreu sind. Danke, dass deine Heilung fließt und uns zukommt, Herr. Nicht, weil wir es verdient hätten, sondern weil du gut bist. Wir lieben es so sehr, Vater, zu wissen, dass du auf unserer Seite bist und dass du nie gegen uns bist. Herr, rede du zu uns und sprich zu uns, verändere unser Denken. Lass uns dem Sohn immer ähnlicher werden. Wir lieben dich, Jesus, von ganzem Herzen. Du bist unser Gott, du bist unser König. Amen. 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 Wir selber tun uns manchmal weh. Oder andere Menschen tun uns weh, aber Gott tut uns nie weh. Gott ist wirklich auf unserer Seite. Und ich weiß, das hört sich immer so schnell dahergesagt an, so Gott ist gut, aber Gott ist wirklich gut. Er ist wirklich gut. Und er hat gute Gedanken über uns. Meine Botschaft ist für uns heute oder trägt den Titel Seine Bestimmung. Wie schon am Anfang angekündigt, wir feiern schon den dritten Advent und es geht auf Weihnachten zu. Und das ist ein Fest für uns Christen, oder? Jesus kommt als Mensch, also Gott kommt als Mensch auf diese Erde, wird uns gleich. Menschen versuchen irgendwie einen Thron zu bauen, versuchen irgendwie Götter zu werden und Gott, unser Gott ist so anders. Er verlässt den Thron und wird zum Mensch, um uns einfach ganz nahe zu sein. Was für ein wunderbarer Gott. Wie schön ist das denn? Aber Jesus kam hier auf diese Erde nicht einfach nur als, um ein Baby zu sein, um einfach uns nahe zu sein oder um gute Dinge zu tun oder gute Dinge zu sagen, sondern er kam mit einem Ziel. Eine Bestimmung lag auf sein Leben. Eine großartige Bestimmung. Schaut, im Alten Bund sehen wir, dass Gott viele Menschen gebraucht oder vielen Menschen eine Bestimmung auferlegt. Sei es Abraham, sei es Mose, Elia und so viele großartige Männer Gottes. Manchmal musste Gott sogar nachhelfen, dass sie in diese Bestimmung kommen. Aber sie hatten eine Bestimmung. Gott hat sie auserwählt und bestimmte sie für diese Zeit, für diese Aktion, die sie durchführen sollten mit dem Volk Gottes, hat er sie bestimmt. Jesus dagegen hat eine viel, viel höhere Bestimmung gehabt wie alle Menschen vor ihm. Das Gute ist noch, oder das Schöne ist, Jesus, seine Bestimmung ist auch gleichzeitig unsere Bestimmung. Das heißt, die Menschen, die vor uns gegangen sind, die Menschen, die eine großartige Bestimmung hatten, eine große Bestimmung hatten, ist doch unsere Bestimmung viel, viel größer. Viel, viel größer. Lass mal hineingucken in eine Geschichte im Alten Testament. Es ist vom Sohn Abrahams, den Isaak, auf den er so lange gewartet hat. Und Isaak ist irgendwann alt geworden und er hatte zwei Söhne. Es waren Zwillinge, aber total unterschiedlich. Es war der Jakob und der Esau. Jakob war eher, ich weiß nicht, ich stelle mir so vor, ein bisschen schmächtiger, vielleicht ein bisschen kleiner, so eine tolle Frisur. Und Esau, der war der Behaarte, er war der Kerl. Ja. Der war vielleicht ein bisschen größer, muskulöser und so ein Draufgänger. Also Esau ist sofort aufgefallen. Jakob, der versteckte sich gerne in der Küche bei der Mama. Aber dieser Esau, der stach hervor, das war so ein besonderer Mann. Und er war auch der Erstgeborene. Und somit war er auch bestimmt, den Segen von seinem Vater zu empfangen. Und sein Vater, Isaak, wie schon davor erwähnt, ist alt und weiß, dass er bald gehen muss. Und er ruft Esau und sagt, Esau, mein Erstgeborener, gehe in den Wald und fang das Wild und bereite es mir vor, so wie ich es mag. Ich will dich segnen. Ich will dich durch meine Segnung in deine Bestimmung hineinführen. Und Esau freut sich, nimmt feilen Bogen mit und läuft los und will das Wild fangen, für seinen Vater zuzubereiten. Jetzt hat das die Frau von Isaak gehört, die Mutter von Esau. Und sie war anderer Meinung. Sie wollte nicht, dass Esau den Segen bekommt, sondern der Jüngere, der Jakob, sollte den Segen bekommen. Und sie bekommt das mit und denkt, wie soll ich das jetzt machen? Und denkt, ich schicke einfach gleich den Jakob ins Zelt zum Vater. Aber da gibt es ein Problem. Wie davor schon erwähnt, sie sahen anders aus. Und da hat sie eine Idee. Und sie sagt, weißt du was? Jakob, hol die zwei kleinen Zieglein. Wir schlachten sie, ich bereite das Essen so vor, wie es deinem Vater gefällt. Und dann gehst du da hinein und gibst ihnen das Essen und ja, klaust den Segen. Und Jakob sagt, Mutter, Esau sieht ganz anders aus, der ist behaarter wie ich. Der riecht ganz anders, der ist ganz anders. Der Vater wird mich sofort durchschauen, der wird mich erkennen und nachher werde ich einen Fluch anstatt einen Segen bekommen vom Vater. Sag, nein, ich habe da eine Idee. Wir nehmen dieses Fell von den Zieglein, wir binden es dir um die Arme. Wir nehmen Kleidung, nicht saubere, frische Kleidung, sondern so eine Stinkekleidung von Esau, ziehen sie dir an und dann riechst du auch wie Esau und du wirst dich anfühlen wie Esau. Was für eine Geschichte, oder? Ich meine, wir Christen, wir, die Geschichte kennen aus der Kinderstunde, wir hinterfragen da ja nichts, ne? Wir sagen, okay, das steht in der Bibel und das ist wahr, aber hey, wenn du die Story so hörst, dann das fordert schon unseren Glauben heraus und denkst du, echt jetzt? Keine bessere Idee und das funktioniert oder was? Das soll funktionieren? Ich meine, Gebrüder Grimm, die kamen ja auch auf die Idee mit Rotkäppchen. Ja, der Wolf, der frisst die Oma, verkleidet sich wie die Oma, legt sich ins Bett und Rotkäppchen kommt da rein und sagt, hey Oma, warum hast du so große Hände? Damit ich dich umarmen kann. Warum hast du so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Also ein Märchen. Und wir schmunzeln darüber. Aber wenn wir diese Geschichte einmal so nüchtern lesen, dann denken wir, okay, das ist nicht so Hightech-Klamotten, also die mit Geräten geschaffen wie im Theater heute, dass das irgendwie Kleidung sind, die angepasst sind, dass du danach echt so aussiehst wie Esau. Irgendwie noch Stimme verändert wird oder keine Ahnung und eine Maske hast und so. Nein, hier einfach nur ein Fell von Zieglein um die Arme und einfach nur Klamotten wechseln und das soll schon reichen? Lass uns hineinlesen, was passiert, als er in das Zelt hineingeht. Es steht in 1. Mose 27 ab dem 18. Vers. Jakob ging damit zu seinem Vater und begrüßte ihn. Isaak fragte, wer ist da? Esau oder Jakob? Ich bin's, Esau, dein Erstgeborener, antwortete Jakob. Ich habe getan, worum du mich gebeten hast. Komm, setz dich auf und iss, damit du mir nachher den Segen geben kannst. Verwundert fragte Isaak, wie konntest du so schnell ein Stück Wild erledigen, mein Sohn? Der Herr, dein Gott, hat es mir über den Weg laufen lassen, erwiderte Jakob. Komm näher, forderte Isaak ihn auf. Ich will mich davon überzeugen, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Jakob ging zu ihm hin und Isaak betastete ihn. Die Stimme ist zwar die von Jakob, sagte er, aber die Hände nach ist es Esau. Er erkannte Jakob nicht, weil er behaarte Hände hatte wie Esau. Darum entschloss er sich, ihn zu segnen. Doch vorher fragte er noch einmal nach, bist du wirklich mein Sohn Esau? Ja, ich bin's, log Jakob. Dann gib mir das Essen, damit ich von dem Wild esse und dir den Segen gebe, sagte Isaak. Jakob reichte es ihm und sein Vater aß. Dann gab er ihm Wein und Isaak trank. Komm und küss mich, mein Sohn, bat Isaak. Jakob ging zu ihm und küsste ihn. Als Isaak den Duft der Kleider roch, sprach er den Segen, mein Sohn, deine Kleider tragen den Geruch der Felder, die der Herr mit Regen getränkt hat. Und weiter spricht den ganzen Segen über Jakob aus, den eigentlich Esau zustand. Durch eine List bekommt Jakob hier etwas, was eigentlich den Erstgeborenen zustand. Wir lesen ganz am Anfang in der Bibel, dass Gott die Welt schuf. Ja, wir Christen, wir glauben nicht irgendwie an Urknall und durch Zufälle oder mehrere Zufälle, dass alles entstanden ist. Wir wissen, dass Gott stand und sprach und es geschah und er sprach nochmal und es geschah nochmal. Gott schuf Himmel und Erde. Gott ist der Schöpfer von diesen Dingen. Es ist nicht per Zufall entstanden. Und ganz am Anfang, den ersten Vers der Bibel, lesen wir in 1. Mose 1, 1 bis 4. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen, und sogleich strahlte Licht auf. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit. Woher kam das Licht? Ich habe fälschlicherweise früher mal gedacht, ja, von der Sonne, oder nicht? Ich meine, das Licht kommt von der Sonne, oder nicht? Du machst die Bibel auf und dann liest du am Anfang, dass Gott sagt, er soll Licht sein, oder er trennt die Dunkelheit von Licht, und dann denke ich sofort, die Sonne muss ja irgendwie angefangen haben zu scheinen. Aber das stimmt gar nicht. Es war ein ganz anderes Licht. Dann am dritten Tag erst lesen wir, 1. Mose 14. Vers, da befahl Gott, am Himmel sollen Lichter entstehen, die den Tag und die Nacht voneinander trennen und nach denen man die Jahreszeiten und auch die Tage und Jahre bestimmen kann. Sie sollen die Erde erhellen. Und so geschah es. Gott schuf zwei große Lichter, die Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht. Dazu alle Sterne. Er setzte diese Lichter an den Himmel, um die Erde zu erhellen, Tag und Nacht zu bestimmen und Licht und Finsternis zu unterscheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Also das erste Licht, von dem wir lesen in den ersten Versen der Bibel, ist nicht das Licht der Sonne und auch nicht das Licht der Sterne, auch nicht das Licht vom Mond. Es ist ein anderes Licht. Es ist Gott selbst. Gott selbst, da trennte sich etwas, das Böse trennte sich vom Guten. Und es war nur gut, das Licht. Gott war das Licht. 1. Johannes schreibt nachher, das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weitersagen. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Finsternis. Gott ist Licht. Wir lesen nachher im Neuen Testament von einer Begebenheit, wo Jesus drei Jünger mitnimmt auf einen Berg. Das ist die Geschichte von dem Berg der Verklärung. Jesus nimmt sie mit, die anderen bleiben alle unten. Jesus geht auf diesen Berg hoch und sie haben eine Begegnung mit Mose und Elia. Und dann spricht Gott. Aber es ist nicht nur, dass Gott einfach spricht, sondern ein Licht erstrahlt, so förmlich um Jesus. Jesus stand auf einmal im Licht. Ich finde das so schön. Als wenn Gott hier den Jüngern was Besonderes zeigen will. Ja, er sagte, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Aber auch mit diesem Licht zeigte Gott etwas. Sie sollten sehen, dass nicht nur Gott Licht ist, das war den Juden bewusst, sondern dass auch sein Sohn Licht ist. Jesus ist Licht. Schaut, als Jesus auf die Welt kommt und dann die Eltern ihn nachher, ich glaube 7. oder 8. Tag, ich weiß nicht genau, nachher in den Tempel bringen, wie es die Vorschrift verlangte, da war Simeon, ein alter Mann da. Und er nimmt Jesus nachher auf den Arm, hält ihn hoch und sagt, endlich, und spricht jetzt mit meinen eigenen Worten, endlich ist das Licht gekommen für das Volk, das in der Finsternis lebt. Endlich ist das Licht in meinen Armen für das Volk, das in der Finsternis lebt. Jesus selber sagt von sich, ein anderes Mal sagte Jesus zu den Menschen, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Und ich finde das so schön. Jesus hat ja wirklich gute Sachen gemacht. Jesus hat geheilt, Jesus hat machtvolle Predigten gehalten, Jesus hat Dämonen ausgetrieben, alles. Aber das alles war nicht das Licht. Das waren seine Handlungen. Und die Handlung war nicht das Licht. Das Licht war er selbst. Das ist wichtig zu verstehen. Das Licht war er selbst. Im geistlichen Bereich ist das viel sichtbarer als im natürlichen Bereich. Denn schaut, Jesus ist auf der Erde gegangen und musste manchmal Menschen förmlich überzeugen, dass er der Sohn Gottes ist. Nicht jeder ist gleich auf die Knie gefallen, als er Jesus gesehen hat. Nicht jeder hatte sofort eine Anbetungsstimmung, als er Jesus gegeben hat. Manche haben gegen ihn geschimpft, andere wollten ihn nicht annehmen. Also Jesus, obwohl er das Licht ist, kam auf Menschen zu, die ein Problem mit ihm hatten. Nur die geistliche Welt, sie hat es immer gesehen. Jesus geht den Berg hoch, da leben zwei dämonisierte Menschen. Alle Menschen haben Angst vor denen, die leben in Grabhöhlen. Die versucht man zu fesseln, die reißen die Fesseln auf und alles. Als sie nur Jesus vom Weiten erblicken, schmeißen sich die Dämonen vor Jesus auf die Füße und sagen, was willst du hier? Was willst du hier? Sie sehen ihn sofort. Jesus geht in eine Synagoge, alles voller gute Menschen. Keiner erkennt ihn, aber einer, ein Mann, der dämonisiert ist. Auch da wieder dieser Dämon schreit, das ist noch nicht die Zeit, dass du mich hier quälst. Die geistliche Welt hat es sofort wahrgenommen. Natürliche Welt nicht. Interessant. Gott ist Licht, Jesus ist Licht. Das sagt uns die Schrift. Und ich habe gesagt, Jesus, seine Bestimmung war, Licht zu sein hier auf dieser Erde oder ein Licht anzuzünden hier auf dieser Erde. Was hat es mit uns zu tun? Schaut, seine Bestimmung, Licht zu sein auf dieser Erde, war gekoppelt an seine Bestimmung, uns damit einzubeziehen. Matthäus 5,14, Jesus, Bergpredigt. Jesus steht auf dem Berg und er predigt zu den Menschen und er sagt viele gute Sachen. Und dann sagt er irgendwann zu der Menge, ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Er schaut auf die Menschen, sie haben ihn noch nicht mal alle erkannt. Und er spricht ihnen zu und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir kennen diesen Vers, oder? Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, wir kennen das. Aber hör das doch heute mal neu, dass Jesus zu dir sagt, du bist das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Früher habe ich auch wieder immer so gedacht, wenn ich das gelesen habe oder wenn mir das zugesprochen worden ist, dann dachte ich immer, das ist wieder an meinem Verhalten gekoppelt. Das heißt, wenn ich zur Kirche gehe, ja, dann kann ich doch für die Welt so das Licht sein, oder? Wenn ich mich benehme, wenn ich mich gut benehme, kann ich das Licht sein. Wenn ich vielleicht Evangelium auf der Straße predige, kann ich das Licht sein. Aber das ist nicht das Licht, das Jesus mir zuspricht. Das wäre wieder meine Handlung und das wäre an meine Handlung gekoppelt. Jesus spricht der Menge zu, ihr seid das Licht der Welt. Und Jesus spricht dir und mir heute zu, du bist das Licht der Welt. Epheserbriefschreiber sagt es auch noch so schön, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht. In dem Herrn wandelt als Kinder des Lichts. Ihr wart finster und jetzt seid ihr Licht. Da steht nicht, ihr habt euch verändert, ihr habt angefangen anzubeten, ihr seid zur Kirche gegangen und so. Nein. Aus der Finsternis heraus ins Licht gestellt und zum Licht bestimmt. Aber Achtung, es ist nicht unser Licht und es ist unglaublich befreiend. Wenn ich verstehe, dass ich das Licht in dieser Welt bin, aber dass es nicht ich irgendwie erzeugen kann, sondern er selber in mir angezündet hat, dann macht mich das unglaublich frei, zu verstehen, dass ich wirklich Licht bin. Guck, ich habe ja davor erwähnt, dass vor uns Menschen in ihrer Bestimmung gelebt haben oder eine Bestimmung bekommen haben, die so großartig waren wie Mose, der das Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Da habe ich gesagt, dass unsere Bestimmung viel, viel größer ist. Und das ist wahr. Zum Beispiel von Johannes dem Täufer, der vorangegangen ist, steht in Johannes 1,6, Gott schickte einen Boten, einen Mann, der Johannes hieß. Sein Auftrag war es, die Menschen auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch seine Botschaft an den glauben, der das Licht ist. Johannes selber war nicht das Licht. Er sollte nur ein Zeuge für das kommende Licht sein. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Johannes der Täufer war der Größte, sagt Jesus, von allen Vorgängern im Reich Gottes. Und doch ist der Kleinste, sagt Jesus, jetzigem Reich Gottes größer als Johannes. Warum bitte? Ich meine, hast du gelesen, was Johannes der Täufer gemacht hat? Hast du gelesen, was andere vor uns gemacht haben? Und die sollen alle kleiner sein wie wir? Ihre Bestimmung ist kleiner wie wir? Warum? Wie kann das sein? Johannes, er konnte nur auf das Licht zeigen. Alle anderen konnten nur auf das Licht zeigen. Gottes Licht, Jesus ist Licht, aber du bist jetzt auch das Licht. Denn Jesus ist gekommen, das Licht in dich hineinzulegen. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Während die unterm alten Bund immer auf etwas zeigen mussten, können wir wissen, dass wir etwas haben, was sie nicht hatten. Wir haben das Licht in uns. Ich habe ganz am Anfang, als ich mich bekehrt habe, habe ich zwei Erlebnisse gehabt mit Gott, die mir das so deutlich gezeigt haben, die mich unglaublich befreit haben. Und zwar, bevor ich dann die Geschichte erzähle, die erste, will ich euch einen Vers vorlesen. Und da steht in Galater 3, 26. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Es ist so gewaltig. Ihr habt Christus angezogen. Das heißt, wie ich meinen Pulli heute angezogen habe, wie ich meine Jacke anziehe, habe ich Christus angezogen. Ich war viel bei den Obdachlosen. Die waren nicht wirklich obdachlos, aber haben Alkoholprobleme gehabt, Drogenabhängigkeit oder andere Abhängigkeiten. Und bei uns in Kloppenburg gibt es einen Ort, einen Platz, wo die sich versammelt haben. Und da bin ich viel hingefahren. Und da gab es einen Mann, der hieß Uli. Uli, schwer einzuschätzen, weil er sein halbes Leben lang halt Alkoholprobleme hatte, aber ich denke so, dass er zwischen 50 und 60 war, war total verbittert und er hasste alles und jeden. Er hasste seine Eltern, er hasste die Regierung, er hasste alle Menschen um sich, der hasste einfach jeden. Und ich bin da reingerutscht und habe mit dem angefangen zu reden von Jesus. Der war so wild, er wollte nichts hören. Er sagt, die Kirche ist die Schlimmste. Und dann hat er mir irgendwann erzählt, was er erlebt hat in seiner Kindheit. Und das war wirklich, wirklich schrecklich. Total verbitterter Mann, der versucht hat, sein Leben durch Alkohol irgendwie zu betäuben. Ich habe es immer wieder versucht. Ich bin immer wieder hingefahren mit Essen und habe immer wieder versucht, ihm die Liebe Gottes hinzubringen, ihm von Jesus zu erzählen. Am Anfang hat er komplett geblockt, wollte nichts wissen. Aber irgendwann hörte er mir zu. Und irgendwann war dieser Moment, als ich ihm erzählt habe von Jesus und dass man den einladen kann in sein Herz, da sagte er, ja, Victor, ich möchte es heute tun. Das war ein heiliger Moment für mich. Ich saß gegenüber, ich habe fast geheult, ich saß gegenüber und sagte, Uli, sprich mir bitte nach. Und Uli spricht mir nach. Ich sage, lieber Jesus, er sagt, lieber Jesus. Danke, dass du mir alle Schuld vergibst. Und er sagt, danke, dass du mir alle Schuld. Und er spricht das Übergabegebet nach, bis zum Schluss. Ich habe mich gefreut, mega. Und es verging eine gewisse Zeit, wo ich dann öfter wieder hingefahren bin. Dann sprach er mich nochmal an und sagte, Victor, was ist eigentlich dein Lieblingsbuch? Denn ihr müsst wissen, dass Uli unglaublich viel gelesen hat und gerne gelesen hat. Und ich sage, Uli, die Bibel. Ja, die Bibel, sagt er. Nee, hast du mal ein vernünftiges Buch, also nicht die Bibel. Ich sage, ja, ich habe, sage ich, als ich mich bekehrt habe, ein Buch gelesen, das hat mich total inspiriert und gefallen, das hat mein Leben komplett verändert. Es heißt, Guten Morgen, Heiliger Geist von Benny Hinn. Er sagt, kannst du mir das ausleihen? Ich sage, gut, gerne. Wer das Buch kennt, also ist schon ein bisschen schwieriger, am Anfang ganz einfach, aber am Ende schwieriger. Okay. Ich sage, okay, Uli, ich bring dir das Buch mit. Ich fahre nächsten Tag dahin und nimm das Buch mit. Ich gebe es Uli zum Lesen und wir unterhalten uns noch ein bisschen und dann fahre ich wieder weg. Zwei Tage später komme ich zu Uli und Uli sitzt in seinem Sessel wie gewohnt, sonst mit der Bildzeitung immer eigentlich. Jetzt sitzt er mit dem Guten Morgen, Heiliger Geist auf dem Schoß und weint. Er weint nicht, er schluchzt, er kriegt keine Luft. Und ich setze mich hin und ich verstehe gar nichts. Setze mich neben ihn, warte einen Moment und er weint weiter die ganze Zeit. Irgendwann kommt er zu sich und sagt, Victor, das Buch ist so heftig. Das Buch hat mein ganzes Leben verändert. Sei ehrlich, freue mich total, dass er berührt ist vom Buch. Warum habe ich dieses Buch nicht früher gelesen, sagt er. Das sprengt meinen Verstand. Und ich merke, der ist ziemlich angetrunken. Und dann, okay, ich sage, Uli, wie weit bist du denn gekommen? Und dann zeigt er mir das Buch und dann hat er gerade das Vorwort durchgelesen und war auf der ersten Seite, war er bei den ersten Sätzen. Und ich sage, okay, was soll ich sagen, ne? Er sagt, Victor, aber es ist ja nicht nur das Buch. Ich sage, was denn? Er sagt, ich habe das Buch nur aufgemacht, dann standest du sofort neben mir. Hier standest du die ganze Zeit. Ich sage, Uli, ich bin vor 5 Minuten reingekommen und du hast morgens angefangen, das Buch zu lesen. Ich war nicht hier. Doch, Victor, ich habe nur das Buch aufgemacht und dann standest du sofort neben mir. Und ich denke, okay, wusste nicht, muss ich so stehen lassen, habe mich weiter mit ihm unterhalten, habe noch für ihn gebetet und bin nach Hause gefahren. Im Auto spricht Gott zu mir und sagt, Victor, er weiß nicht, wie ich aussehe, aber er weiß, wie du aussiehst. Als er das Buch aufgeschlagen hat, habe ich mich sofort zu ihm gestellt. Ihr habt Christus angezogen. Wir haben Christus angezogen. Danach, kurze Zeit später, bin ich zu einer Konferenz nach Kiew gefahren, die mega stark war. Wir sind dann über 25.000 Leute waren da und wir waren mit einem Team von unserer Gemeinde da und ich bin nachher, nach dem Gottesdienst bin ich dann so durch die Stadt geschlendert, habe mir so ein paar Sachen angeguckt und auf einmal gesellt sich so ein Typ zu mir, sah schon ja speziell aus, ne? Eine Seite Glatze, andere Seite ganz langes Haar, gefärbt, Augen gefärbt, Ketten mit solchen Stacheln und so, schon sehr speziell, spricht mich an und sagt, hey, kannst du mir ein bisschen Geld geben? Und da ich das schon kannte hier bei uns auch in Deutschland, man sollte einen Abhängen nur, ja, eigentlich kein Geld geben. Lieber was zu essen kaufen oder so, weil am Ende geben sie das Geld für das aus, was du nicht möchtest. Und so spreche ich ihn an und sage, weißt du was, komm doch einfach mit und such dir was aus. Wenn du Hunger hast, such dir was aus, ich bezahle dir das. Der freut sich und so gehen wir auch lang. Ich sehe, dass er unter Alkoholeinfluss steht, ein bisschen, oder Drogen, ich wusste das nicht genau. Ja, auf jeden Fall fragt er mich irgendwann, so, sagt er, du hast so einen Dialekt, sagt er, wo kommst du her? Ich habe auf Russisch ja geredet. Ich sage, ja, ich komme eigentlich aus Deutschland, bin Deutscher. Oh, sagt er, was machst du hier? Ich sage, ich bin auf einer Konferenz hier. Eine Konferenz? Wie kann das sein, so weit weg? Ich sage, ja, es ist eine christliche Konferenz. Er sagt, bist du Christ? Ich sage, ja. Ich sage, ihr seid die letzten Spinner auf dieser Erde. Ihr stellt euch in die Kirche und dann betet ihr und passiert gar nichts. Er sagt aber, ich bin Satanist und ich komme gerade auch von einem Treffen. Wenn wir uns versammeln, unser Meister schwebt, wir bewegen Gegenstände, da passiert was. Was ist mit euch? Ihr stellt euch da hin und passiert gar nichts und fängt an zu lachen über mich. Da ist eine Menge von Menschen da, er ruft ihn zu und sagt, er ist ein Christ und lacht mich aus. Ich glaube, der hat vergessen, dass ich ihm was zu essen kaufen wollte. Auf jeden Fall hat er richtig Spaß gehabt. Richtig Spaß gehabt, mich fertig zu machen. Okay, ich gehe dann demütig mit ihm so weiter und wir gehen auf so eine Säule zu, die beklebt ist voller Werbung. Das kennt man hier in Deutschland auch, immer selten, aber kennt man. Bei uns in Deutschland sind es ein Durchmesser von 1 Meter, denn in Kiew, in der Ukraine, sind die mit Sicherheit 3 Meter, also da kannst du dich verstecken, so ein Riesendinger. So gehen wir auf diese Säule zu und ich sage, weißt du was, wieso versuchst du es nicht mal mit Jesus? Ich sage, ich habe Angstzustände und Panikattacken gehabt. Und dann habe ich Jesus in mein Leben eingeladen. Er hat mich total davon befreit, denn ich weiß, dass er lebt. Ich weiß, dass er lebendig ist. Und es ist nicht nur das Gebet, das wir tun. Er wirkt heute noch, sage ich. Er sagt dann irgendwann zu mir, sagt, weißt du was, okay, lass uns mal versuchen, aber. Und ich sage, ja, komm, ich helfe dir. Ich spreche dir ein Gebet vor und du lädst Jesus in dein Leben ein, dieses Übergabegebet. Er sagt, okay, aber danach will ich was mit dir machen. Ich sage, okay, ist Deal. Und wir stellen uns hin, er macht seine Augen zu, ich mache meine Augen zu. Und dann fange ich an zu beten und sage zu ihm, lieber Jesus. Er sagt, lieber Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du für mich gestorben bist. Und gehe ich so weiter und dann sage ich, sei Herr in mein Leben. Stille. Ich wiederhole, sei Herr in mein Leben. Stille, ich mache meine Augen auf, der Junge ist nicht mehr da. Und ich sehe ihn gerade nur noch, wie er hinter der Säule, so in der Hocke, von mir wegläuft. Und ich gehe dem hinterher und er läuft die ganze Zeit weg und schreit mir zu, geh weg, das ist so hell, dieses Licht, dieses Licht. Damals wusste ich nicht, wie ich mich verhalten sollte und dann stand ich so ein bisschen verdattert da, habe mich umgedreht und bin weggegangen. Auch da sprach Gott dann zu mir, auch in Deutschland, wieder im Auto. Du bist das Licht dieser Welt. Du bist das Licht dieser Welt. Das ist so kraftvoll. Das ist so machbar. Das ist nicht ein netter Vers, den wir uns zuschmeißen können. Du bist das Licht dieser Welt. Hey, Menschen mögen es vielleicht nicht immer sehen, aber die geistliche Realität, die nimmt das sofort wahr. Wenn Kinder Gottes in einem Raum sind, wenn Kinder Gottes an einer Kasse stehen, wenn Kinder Gottes auf dem Arbeitsplatz sind, wenn Kinder Gottes in der Schule sind, dann ist das Licht da. Licht da. Nicht von uns. Es ist fast Betrug und fast Raub, wie Esau es gemacht hat. Wir treten im Namen des Herrn auf, im Namen Jesu. Wir treten nie in unserem eigenen Namen auf. Wenn ich sage, Viktor Siemens ist Licht, das wird nicht viel bringen. Es funzt nicht mal. Aber wenn Jesus mein Licht ist, dann verändert es die ganze Atmosphäre. Ich will zum Schluss noch den Bibelvers wiederholen, der in Matthäus 5,14 steht, den Jesus gesagt hat. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, so dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie, und erst dann werden sie eure guten Taten sehen und euer Vater im Himmel preisen. Hey, das ist so eine Leichtigkeit im neuen Bund. So eine Leichtigkeit, nicht durch Werke und Gerechtigkeit, eigene Gerechtigkeit, irgendwas zu erzeugen oder etwas zu bekommen, sondern in einem Frieden zu gehen, in dem Bewusstsein, dass uns etwas zugesprochen ist, was wir uns nicht erarbeiten können. Unsere einzige Anstrengung ist zu glauben, was er sagt. Du bist das Licht, ich bin das Licht dieser Welt. Wie schön ist das denn? Und das stellt man auf den Lampenständer auf. Man darf seinen Kopf hochheben. Nicht voller Stolz, aber stolz auf den, der das Licht ist. Und egal, wo man ist, egal, wo man sich bewegt, egal, was man tut, gute Laune, schlechte Laune, depressiv, nicht depressiv, er ist das Licht und er verändert alles. Lass uns aufstehen, ihr Lieben. Ich möchte mit uns zusammen noch beten, dass wir diesen Mut beibehalten. Denn seine Bestimmung war es, Licht auf dieser Welt zu sein und uns mit hineinzunehmen in seine Bestimmung. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Wort wahr ist und das, was du uns zusprichst, dass es die Wahrheit ist, egal wie wir uns fühlen oder wie wir uns nicht fühlen, Herr. Du sagst, wir sind das Licht dieser Welt und wir sollen und dürfen und brauchen uns nicht verstecken, Herr. Und so bete ich und spreche einfach Mut zu, dass wir wissen, wer wir in dir sind, Herr. Herr, dass wir wissen, wer du bist, Herr. Und so bete ich, Herr, dass wir auch so gehen, dass wir so auf unserem Arbeitsplatz auftreten, dass wir so an der Kasse auftreten, im Straßenverkehr, in der Schule, egal wo wir sind, Herr. Dass wir wissen, dass du es bist, Herr. Du bist der, der uns umkleidet. Dich haben wir angezogen. Du leuchtest in uns, Herr. Danke dafür, Herr. Danke für alle Wahrheiten, die du uns gegeben hast, Herr. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Du bist unser König. Du bist unser Gott. Amen. Amen. Amen.